Gin und Lemon, der Podcast.
So, und dann begrüße ich hier ganz herzlich alle Hörer vom Auszeitradio und die Hörer von unserem Podcast Gin und Lemon. Und ja, das ist jetzt, die wievielte Folge haben wir jetzt, die siebte?
Ich glaube, Markus, es ist die siebte. Auch ein Gruß von mir an alle Zuhörer.
Ja, das war der Kai Seidenhäfter von der St. Alberts Distillery oder Distille oder wie auch immer. Wie ist das Distillery, ne?
Naja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du mit Anglismen arbeitest, dann kannst du eigentlich nur Distillery sagen.
Aber im Deutschen ist es destillieren, oder?
Also nicht distillieren. Nein, destillieren und auf Englisch wäre das Distilling. Und ja, wir haben uns irgendwann mal geeinigt auf Distillery.
Klingt englischer und aufgrund dessen klingt es moderner, ne?
Weiß ich auch nicht, warum Eike das so gewählt hat eigentlich, aber ich denke mir, jeder, die Begrifflichkeiten selbst, die sind ja schon sehr verwandt. Distillery weiß auch der Trinker, der des Englischen nicht mächtig ist, Bescheid, was damit gemeint ist. denke ich mir jedenfalls.
Hoffen wir es,
ja. Ja.
Wie sieht's aus bei euch in der Kirche? Das heißt, habt ihr jetzt viele Hochzeiten oder?
Ja, ich möchte mal sagen, die Saison hat gut angefangen. Ja, wir haben auch Hochzeiten, standesamtlich als auch standesamtlich mit anschließender Hochzeitsfeier oder anderswo heiraten, standesamtlich und dann hier eine Hochzeit machen. Das wird angenommen, obwohl es ja erst seit Ende Dezember 23 möglich ist. Aber ich finde es immer schön, wenn dann auf dem Altar, wo auch die Destillen stehen, der Standesamtstisch aufgestellt wird und da die weiße Damasttischdecke drüber kommt und der Blumenschmuck. Und dann kommt die Vera Gerhards, das ist die hiesige Standesbeamtin, die sich immer total viel Mühe gibt und die das auch sehr nett macht. Also die das jetzt nicht so verliest wie ein Notar, ein Grundstücksverkauf, wer das schon mal erlebt hat. Und ja, es ist stimmungsvoll. Und das andere, diese Bemerkung erlaube ich mir ganz einfach, wer hier heiratet, standesamtlich, das sind ja alles coole Leute. Ne? Wer heiratet schon, im Hintergrund stehen die ganzen Destillen. Das ist ja nun auch nicht nur ein Bekenntnis zur Ehe, sondern das ist ja auch ein Bekenntnis dazu, dass man, wie sagt man in Nordhessen, anders da drauf ist. Also das sind nette Leute, das sind lockere Leute, die vielleicht auch ein bisschen weg wollen von einem Standesamtstisch in einer Gemeinde oder in einem Rathaussaal, ohne dass ich das werten möchte, aber die Individualität nimmt halt zu und ich denke mir, der Rahmen hier ist sehr schön.
Der Rahmen ist schön.
Der Rahmen ist schön.
Der Rahmen ist wirklich wunderschön.
Ja, ne? Und das andere, was es zu sagen gibt, ich meine, wir haben nächste Woche haben wir am 22.06. Sommerfest mit Live-Musik und Cocktails und Happy Hour in der Nachmittagszeit. Das wird sicherlich sehr schön, weil eine Tio spielt und
Was heißt das Happy Hour? Sind dann alle Getränke auch für die Hälfte? Oder?
Ja, für die Hälfte können wir es nicht anbieten, weil unsere Getränke im spirituosen Bereich oder im spirituellen Bereich sind ja eh schon günstiger als die, wie man sie in einer Bar bekommt. Aber wir werden es so machen, dass wir ein Gin Tonic und ein Slow Gin Tonic wird 4 Euro kosten und eine Early Mama wird 7 Euro kosten. Das ist dann schon deutlich geringer und wir freuen uns im Grunde genommen auf einen schönen Tag mit viel Live-Musik dabei, stimmungsvoller Live-Musik. Theo wird alle wieder überraschen, was er so im Repertoire hat. Beim Theo, da gibt's halt eine schöne Geschichte zu. Bei seinem ersten Konzert, er spielt jetzt zum dritten Mal hier in der Kirche, Er kommt meistens immer entweder aus Österreich oder aus England angereist, bevor er dann wieder nach Kroatien fährt in seine Heimat. Und dann steht dann so ein Mann und dann denkt man, ach, wie der so aussieht, ne? Kann der nicht bis drei zählen und der kann bestimmt nur drei Griffe auf der Gitarre. Und wenn er dann loslegt, dann legen die
Klappen den
Leute,
Leuten die Kinnladen
ja,
runter.
klappen die Leute die Kinnladen runter. Nein, das ist schön. Aber es ist auch eine Musik und da legen wir beim Sommerfest natürlich auch Wert drauf. Bei der wir beide, Markus, uns am Tisch auch noch unterhalten könnten. Also eine Musik zum Zuhören, aber auch eine Musik, bei der es möglich ist, auch noch ein Gespräch zu führen.
Gespräche zu führen.
Ja, ne, das ist für uns wichtig. Ansonsten sind wir locker drauf, wie sonst auch immer, und versuchen allen Gästen gerecht zu werden.
Das kenne ich von euch nicht anders.
Dankeschön.
Was war denn das Schönste, was denn jetzt in der letzten Zeit passiert ist?
Auch das Schönste war tatsächlich eine total geile Hochzeit mit total tollen Leuten. Jetzt mag der Zuhörer denken, oh Gott, was sagt er denn jetzt? Es hat alles geklappt. Also es gab, der Service hat geklappt, die Gäste waren super, super drauf. Was der Gast oftmals ja nicht sieht, ist das Zusammenspiel von Lieferanten, DJ, Standesamt, der Empfang, der anschließende Empfang, dass das alles nahtlos ineinander übergeht. Und das hat hundertprozentig geklappt. Manchmal klappt es dann auch nicht so. Das sieht der Gast nicht, aber das setzt uns in Stress. Also dann sind wir total am Rotieren. Also das ist nicht so, dass ein Empfang nicht klappt. Also nicht, dass ich das jetzt, dass man das missversteht. Aber es kommt schon natürlich bei Veranstaltungen auch vor, dass wir da total am Rad drehen, weil ein DJ meint, er müsste erst eine halbe Stunde, nachdem die Veranstaltung beginnt, erscheinen. Und dann das Witzigste war mal, nur damit der Zuhörer und die Zuhörerin das auch versteht, alle Leute sind schon da und dann sagt der DJ, ja, und wo ist denn jetzt hier die ganzen Stromkabel für das Licht? Und ich stehe da, ne? Ich meine, ich kann ja keinen Hallas machen dann. Dann sage ich, welches Licht denn? Also wir haben ja hier Spots und Beleuchtung, steuerbar, LED, hast du nicht gesehen, aber manchmal kommen halt noch Traversen hinzu mit Rauch, Nebel, sonstige Spots für besondere Beleuchtungseffekte. Und da habe ich dann nur gemurmelt. Es wäre echt schön gewesen, wenn das vorher angekündigt gewesen wäre. Und dann hast du dann die Situation, dass du dann auf einmal irgendwie dann noch 10 Kabel brauchst.
Und dann kommt der Stress auf und du
Ja.
darfst das auf gar keinen Fall an den Besuchern
Ge Nein, am Besuch
ausgeben.
darf man das natürlich, der darf das ja möglichst gar nicht merken. Und das gelingt auch, aber derjenige, der sich dann darum kümmert, der hat ja eigentlich während der Veranstaltung eine andere Aufgabe. Und dann muss diese Aufgabe, die er dann nicht wahrnehmen kann, von jemand anderem wahrgenommen werden. Und das gibt dann intern im unsichtbaren Bereich dann doch schon recht viel Gewühl. Und da Personal ja nun grundsätzlich ein sehr, sehr rares und knappes Gut ist, gibt es dann halt Stress, um es salopp zu sagen, ja. Aber diese Hochzeit, das war einfach nur, das war ein Träumchen. War ein fadengerades Träumchen. Das ist mir,
Also hat
weil
wunderbar
du,
alles geklappt.
genau, und das war so, dass, ja, ich möchte mal sagen, das erinnerungswürdig in der letzten Zeit vorkommende Bestergebnis oder Bestveranstaltung gewesen. Und dazu kommt natürlich auch immer, wenn eine Veranstaltung geplant ist, die auch mit draußen stattfinden sollte. Und ja, die Leute buchen ja sozusagen bei uns das gute Wetter mit dazu. Das hat auch noch hingehauen. Ja, über sowas freut man sich natürlich. Und
ja, mit dem Wetter, das ist dieses Jahr nicht selbstverständlich, so wie es aussieht. Ne? Also
nein, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen, Porsche war bei uns am Samstag und Daimler war da und da hatte ich mich mit einigen Menschen unterhalten und dann haben die gesagt, ja, aber es ist alles so schlecht, das Wetter. Und ja, aber letztendlich ist es so, wir haben halt in diesem Jahr liegen wir irgendwie, glaube ich, im Mai 2,4 Grad höher als über als Standard, langjährige Durchschnitt. Also irgendwie ist es wärmer, aber irgendwie sehr, sehr unbeständig. Oder dann hast du ein langes Tief dazwischen oder heftige Regenfälle dazwischen. Es fällt uns, weil du danach auch gefragt hast, es fällt uns natürlich manchmal schwer, auf diese Wettersachen zu reagieren. Nur ein ganz kurzes Beispiel. Ich spreche da ja sicherlich auch vielen Kollegen, die sowas Ähnliches machen, aus der Seele. Du hast eine Wetteransage für einen Sonntag, ne, mit 17, 18 Grad und mit einer Regenwahrscheinlichkeit bedeckter Himmel 80%. Also denkst du dir, okay, das schaffst du mit einem Koch und mit drei Personen im Service. Jo, jetzt wird aus den 17 Grad aber plötzlich und unerwartet tatsächlich, das merkt man dann allerdings dann erst um 12 Uhr oder um 13 Uhr, werden das 21, 22 Grad. Der Himmel ist doch nicht so sehr bedeckt, ne? Und regnen tut's auch nicht. Ja, und dann hast du auf einmal, ja, geschäftlich gesehen bestenfalls die Hütte voll, aber du kriegst in der Zeit keinen mehr. Du kannst jetzt nicht sagen, in einen Pool gehen und kannst sagen, so, Leute, jetzt ist es soweit, jetzt brauchen wir euch und jetzt müsst ihr da sein. Diese Verfügbarkeit, die ist oftmals nicht gegeben, bei allergrößter Mühe, die wir uns geben. Und das machen die Leute auch berechtigterweise auch nicht mehr mit, dass sie im Standby irgendwie zu Hause sitzen und warten drauf, dass sie vielleicht einen Anruf kriegen. Wollte ich ja auch nicht. Also das sind, was Wetter angeht, das sind unsere, ich kann dir das nur so witzig auch sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft auf Wetterberichte gehört, wie in der Zeit, wo hier draußen Gin Garden ist. Ja. Man steht davor oder man sitzt davor vor dem Wetterbericht und guckt sich andauernd diese Veränderungen an. Gut, wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir, wenn es regnet, die Leute gehen halt rein. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man dann im Regen sitzen muss. Wir haben ja Gott sei Dank auch diese Plätze drin. Aber die Menschen wollen natürlich auch, da wir ja nicht im Nabel der Welt unsere Location haben, die kommen im Fahrrad oder ja wandern. Aber all die Fahrradfahrer oder Gin-Enthusiasten, die jetzt von Marburg, Dortmund oder von Warendorf kommen, die sind auch wettertechnisch sehr spontan. Ne? Die sagen, ach, hat sich ja doch aufgeklärt. Die machen es ja auch nicht anders wie wir beide privat. Ne? Ja. Und wenn wir dann mittags sehen, ey, es hält sich auf, ach, fahren wir doch nochmal. Und es ist, ohne dass ich ins Lamentieren komme, heutzutage durch die E-Mobilität, bei den Fahrrädern gerade.
Es ist um einiges einfacher dann.
Es ist um einiges einfacher geworden. Also auch der Marsberger oder der Volkmarser oder Arolser, der kann ganz spontan um 12 Uhr oder um 13 Uhr entscheiden und sagen, ich setze mich jetzt auf mein E-Bike, ne, und fahre mal 45 Minuten in die Kirche. Ich will was essen, trinken oder ich will nur mal gucken. Früher, da hätten wir ja vorher für so eine Tour erst trainieren müssen. trainieren müssen. Heutzutage setzt man sich drauf auf das E-Bike und man kann eine individuellere und flexiblere Teilhabe auch haben, abgesehen davon von den Menschen, die vielleicht nicht mehr über die Kondition verfügen, deren Reichweite natürlich auch durch die E-Mobilität bei Fahrrädern auch gefördert wird. Ist ja schön, auch für die Leute, ne?
Also ich muss sagen, ich habe selber noch kein E-Bike
Ich
und
auch
ich
nicht.
vermisse es auch nicht. Und aber für ältere Leute finde ich das auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Und das führt mich genau zu dem Thema, über das ich mich heute mit dir unterhalten möchte, weil wir reden eigentlich in dem Sinne immer so, ja, unter der Hand drüber, nämlich das Thema Altern oder
Ja.
das Thema Alter. Weil ich merke es ja selber, also ich bin mittlerweile 57, ich werde dieses Jahr 58. Das heißt, es ist dann nicht mehr Mitte 50, sondern Ende 50. Und ja, was ich jetzt merke, ist natürlich, also ich meine, ich gehe mittlerweile arbeiten, 6 Tage die Woche. Und da merkt man schon, man merkt den Rücken, man merkt die Knie. Wenn man morgens aufsteht, dann, also bei mir ist es zumindest so, man pinkelt erstmal so in Morsezeichen und dann eine
Dann gehen wir
Stunde
zum
später geht's dann.
Urologen.
Nee, das ist halt das ganz normal. Ich meine, wir sind beide Raucher. Du bist Raucher, ich bin Raucher. Und das merkt man halt schon. Ne? Es ist ja nicht so, als wenn es jetzt wirklich spurlos an einem vorbeigehen
Glaube,
würde. Ich
ich
würde also
bin.
so ein. So einen Kilometerlauf würde ich, glaube ich, nicht mehr so ohne weiteres so überstehen, wie ich es noch mit 20 oder 30 geschafft hätte.
Jetzt machst du aber einen großen Sprung zurück. Ich meine, gut, Raucher hin, Raucher her, mal unabhängig von dem Rauchen oder von den Ernährungsgewohnheiten, man zollt Tribut im Alter. Sicherlich ist das für jeden auch sehr individuell. Ich werde 62, ich fühle mich relativ fit. Wenn ich mich allerdings jetzt vergleichen würde mit meiner Leistungsfähigkeit von vor 12 oder 14 Jahren, würde ich sagen, ich bin ein klarer Fall ja, für ein Altenheim.
Komm, so schlimm ist es noch nicht, oder?
Nein, aber ich meine im Vergleich wohlgemerkt. Also ich persönlich empfinde es nicht schwierig für mich, mit dem Alter umzugehen. Ich finde es manchmal sogar ganz nett, mit dem Alter zu kokettieren. Ich bin allerdings zumindest bis zum heutigen Tage in der Situation, dass ich sagen kann, all das, was ich mir vornehme, das schaffe ich auch noch, wenngleich ich bemerken muss, dass manche Sachen langsamer gehen. Und bloß ist es denn tatsächlich schlimm, wenn Sachen mit jetzt bei dir 57 oder bei mir 61 langsamer gehen als bei einem 40-Jährigen? Ich denke mir eigentlich nicht.
Nein, also als Lukas damals geboren wurde, ich war so um die 30, da bin ich noch die größten Hügel hoch und da bin ich mit ihm noch auf sämtliche Rutschen und könnte ich heute alles nicht mehr. Deshalb, ich würde auch heute kein Kind mehr zeugen wollen, weil halt bestimmte Sachen, wo ich halt merke, so, ja, du hast körperlich dann doch so ein paar Einschränkungen mittlerweile und das käme bei einem Kind nicht gut, glaube ich. Deshalb verstehe ich auch solche Leute wie diesen Heinz Hönig da nicht, der also mit 80 dann sagt, so, ich zeug noch mal 2 Kinder.
Ach, hat er das gemacht?
Ja, das hat er gemacht. Und dann,
Ja, hat er wenigstens einen Spaß. Also einen
jetzt liegt er
Spaß
im
hat er gehabt,
Krankenhaus.
hoffentlich.
Ja, obwohl auf der anderen Seite für die Kinder ist es auch nicht schön, wenn es dann heißt, so, und bist mit deinem Opa hier, nee, das ist mein Papa.
Ja, die Tendenz, dass man immer später ein Kind kriegt, ist ja da, auch bei Frauen. Und bloß, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass ich jetzt, sage ich mal, mit mit 55 oder mit 60 noch ein Kind haben wollte, um Gottes Willen. Ich wäre dann 70, wenn ich Schlitten fahren würde. Und nee, das ich könnte nicht mehr aus meiner egoistischen Betrachtung hinsichtlich eines Kindes nicht mehr das machen und dafür da sein, was eigentlich Eltern wahrnehmen sollten, aus meiner persönlichen Sicht. Also ich möchte über keinen das Schwert brechen, aber ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass ich leistungsfähig und sportiv bis zum 99. Lebensjahr unterwegs bin. Es gibt Menschen, die sind tatsächlich fit. Ich kenne einige, die sind 80, denen begegnest du, da denkst du, da steht ein 68-Jähriger vor dir. Aber das sind doch auch Ausnahmen. Und selbst diese Leute müssen mittlerweile Tribut zollen.
Klar.
Ich finde, ich möchte vielleicht das anders formulieren. Ich oute mich jetzt, als ich 45, 48 war. Und also das ist keine Anekdote, was ich jetzt erzähle, das ist tatsächlich passiert. Ich war daran gewohnt, wenn ich was am Dach reparieren musste, an der Scheune, dann habe ich die 7 Meter Leiter angestellt und dann habe ich liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gebe jetzt wirklich nicht an. Ich hatte in der rechten Hand hatte ich eine USB-Platte und in der linken Hand hatte ich einen Makita-Akkuschrauber. Und dann bin ich da hoch und dann musste mich auch nicht auf der Leiter festhalten. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich merkte, oh, das geht jetzt nicht mehr so sicher. Und ich habe ernsthaft gut 1,5, 2 Jahre gebraucht, bevor ich davon abkam, dass ich meine Männlichkeit in Frage gestellt habe. Ich bin jetzt nicht mehr leistungsfähig, habe ich gedacht, jetzt werde ich alt, um Gottes Willen, jetzt geht es nur noch bergab. Bevor ich dann darauf gekommen bin, aber wie gesagt, das hat gut und gerne 1,5, 2 Jahre gedauert, bevor ich gesagt habe, Mensch, das Kind ist doch blödsinnig, sowas allein zu machen. So wichtig ist es doch nicht.
Es gibt eine Menge Sachen, die mache ich heute noch alleine. Also ich meine, wenn es hier darum geht, irgendwelche Sachen umzuräumen oder zu machen oder zu tun, was soll's. Also wir hatten, als wir hier eingezogen sind, 2 wunderschöne Kirschholzschränke. Und zwar diese richtig schönen großen. Mhm. Da hatte ich den Ehrgeiz, die selber von einem Raum in den anderen zu bringen. Und ich habe das auch geschafft. Ich habe das vielleicht nicht in der Zeit geschafft, die also ein 30-Jähriger dafür gebraucht hätte. Aber ich muss das ja auch nicht in der Zeit machen, die ein 30-Jähriger dafür braucht.
Das muss man sich aber auch klar machen. Irgendwann erreicht ein jeder diese Lebensspanne oder das Lebensalter, wo manche Sachen vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, weil ich es selbst erfahren habe an mir, dass das gegebenenfalls mit persönlichen Problemen zu tun hat. Und ich kam wirklich so in diese Situation, jetzt tauge ich nichts mehr. Und es hat eine Weile gebraucht, wie ich eben schon gesagt habe, bevor ich mir klar gemacht habe, es ist auch nicht schlimm. Dann wartest du halt, bis eine zweite Person da ist. Und andere Sachen, die jetzt nicht was mit 7 Meter Leiter zu tun haben, die machst du halt langsamer. Und ich finde das, danach fand ich das sehr, 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 sehr angenehm. Es war auch sehr entspannend, den Dingen gelassener entgegenzustehen. Und ohne, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt lahmarschig geworden oder so, aber gelassener. Du kennst das vielleicht auch oder die Zuhörerschaft kennt das vielleicht auch, dass sie Lebensalter gehabt hat, in der sie gesagt hat, und heute früh wird der Rasen gemäht und heute Mittag wird der Carport aufgeräumt und heute Abend, da können wir schon mal anfangen, die Steckdosen zu demontieren für den morgigen, für das morgige Tapezieren. Also ich habe es mir jetzt aus den Fingern gesaugt. Ähnliche Situationen hat jeder von uns schon erlebt, als er jung war. Da wollte man das irgendwie schnell machen oder schnell abhaken oder man hat sich beeilt, weil man am Heiligen Sonntag noch was anderes vorhatte. Und mittlerweile denke ich mir, meine Güte, wenn meine Frau am Samstag den Rasen nicht mäht, dann kann sie den auch vielleicht noch Montag oder Dienstag mähen.
Ja, so sehe ich das auch.
Und ich kann diese Tätigkeiten eines Wohnzimmertapezierens oder Streichens oder wie auch immer, ja, dann dauert das halt 2 Tage länger und ist ja nicht schlimm.
Nö, also ich habe auch nicht vor, morgen ins Gras zu beißen, und man wird aber auch gelassener, man guckt über viele Sachen hinweg.
Ja,
oder, ja. Wenn ich dann den Fernseher einschalte, habe ich das Gefühl, die Leute wollen alle lange leben, weil irgendwie auch, wir hatten ja eben schon mal über Werbung gesprochen, bevor wir den Podcast gestartet haben. Und in der Werbung hat man das Gefühl, es geht eigentlich darum, möglichst lange zu leben. Aber auf der anderen Seite geht es darum, möglichst nicht alt zu werden, ne? Was in sich schon ein Widerspruch ist. Also wer lange lebt, wird automatisch alt. Und dieses in Würde altern, das klingt jetzt wie so eine blöde Phrase, aber es ist im Grunde genommen eigentlich unglaublich wichtig, dass man in Würde altert. Und wenn die eine oder andere Falte kommt, finde ich es grotesk, dann hinzugehen und einem Arzt zu sagen, so, machen wir mal die Falte weg oder wie auch immer. Sondern man weiß auch, wo die Falten herkommen eigentlich, oder?
Ja, ich denke mir, das sind die, die Zeugen vieler Erfahrungen der Falten um die Augen. Ich denke, ich greife das auf, was du gesagt hast. Natürlich wird suggeriert in der Werbung, alt werden in Leistungsfähigkeit, alt werden in jugendlicher Frische und Dynamik. Mit 85 möglichst noch das Handicap auf dem Golfplatz verbessern. Es mag Menschen geben, die das vielleicht schaffen, aber ich glaube nicht, dass das die meisten sind. Und man sollte doch nicht Sachen hinterherlaufen, die biologisch bedingt unabwendbar sind. Man sollte doch eher die Zeit nutzen für die Qualität, die man noch tatsächlich genießen kann, und nicht für die Qualität, derer man permanent hinterherläuft. Mhm. Weil wie habe ich es neulich mal irgendwie jemandem gesagt, also wenn ich jetzt mich ins Cabrio setzen würde, also ich habe kein Cabrio, und dann würde ich in Kassel beispielsweise auf der Fritze-Ebert-Straße, wo die ganzen Bars sind, permanent um Block fahren, ja, ich hätte, glaube ich, eher das Gefühl, ich würde mich da lächerlich machen, ich würde mich doch lächerlich machen. Was will ich denn wem beweisen?
Ja, aber das ist dieses typische Bild von Midlife-Crisis, ne? So nach dem Motto, ja, jetzt wird er 60 und dann macht er nochmal einen Motorradführerschein und kauft sich eine Harley und lässt sie im Bart wachsen und die Haare länger und jetzt muss er es unbedingt nochmal ausprobieren.
Wenn es tatsächlich ein innewohnender Wunsch desjenigen ist und er über diese nötigen Ressourcen verfügt, um das noch ausführen zu können, dann gönne ich es ihm vom Herzen. Ich rede aber davon, dass manche Menschen schon dem hinterherlaufen, diesem Idealbild. Ja, Herrschaftszeiten, ich habe doch schon einige Falten mittlerweile. Ich hätte sogar so viele, ich könnte auch ein paar abgeben. Die Sache, so empfinde ich sie oder so sehe ich das, ist, dass man vielleicht seines Alters entsprechend die Lebensqualitäten genießt, die einem noch vergönnt sind. Und wenn dem 85-Jährigen vergönnt ist, dass er noch einen 20-Kilometer-Lauf macht, dann soll er das machen, wenn ihm das wichtig ist. Ich hole einmal ganz kurz aus, ne? Mein Großvater wurde 99 Jahre alt. Mhm. Der ist immer in den Wald gegangen, hat Holz gemacht. Ne? Der hat einen Kohleofen zu Hause gehabt, auch im Wohnzimmer und in der Küche. Hat also damit geheizt und er ist immer mit einem Militärrucksack losgegangen und ist dann tatsächlich bis zu seinem 95. Lebensjahr mit einem vollgepackten Militärrucksack. Also, liebe Zuhörer, ein Militärrucksack ist um einiges größer als ein Wanderrucksack. von North Face oder so. Und dann hat er zu mir gemeint, er wird jetzt doch ein bisschen wackelig mittlerweile, ne, mit den 50, 60 Kilo auf dem Rücken. Und seine Lösung war, dass er sich dann einen Handwagen angeschafft hat, damit das Rückengewicht ausgeglichen wird durch das Vordergewicht des Handwagens. Ich fand das total albern als junger Mann, was der Opa da zelebriert hat. Bloß es ist eine Ausnahme, dass jemand tatsächlich bei einer überbordenden Leistungsfähigkeit weit über 90 werden kann. Bloß mein Großvater hat das immer als große Gnade empfunden und ist meines Erachtens, ohne dass ich da Legenden spinne, sehr pragmatisch mit umgegangen. Bloß den meisten ist das ja nicht vergönnt und ich finde dieser Aspekt, den du eben gerade gesagt hast, man wird gelassener, man wird gelassener den Dingen gegenüber. Man regt sich vielleicht über weniger auf, das heißt aber nicht, dass man teilnahmslos wird. Aber man weiß halt mehr um seine Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen. Und du hast mich gefragt, wie ich das sehe. Früher wäre es nicht vorgekommen, dass ich jemandem öffentlich zugegeben hätte oder gesagt hätte, ich lege mich nachmittags mal von 15 bis 16 Uhr auf die Couch. Das hätte ich mich gar nicht getraut zu sagen. Ne? Was soll denn der von mir denken, ne? Dass ich ein Wrack bin? Ne? Heutzutage kann ich ganz locker sagen, du, ich hatte gestern einen anstrengenden Tag, ich bin heute Morgen wieder in der Kirche, aber heute Nachmittag, da lege ich mich mal eine Stunde auf die Couch, weil morgen will ich wieder fit sein.
Ja, warum denn nicht?
Warum denn nicht? So lächerlich. Wem soll ich denn jetzt noch bitte was mit meiner nicht mehr vollumfänglichen Leistungsfähigkeit eines 40-Jährigen versuchen beweisen. Zu beeindrucken und beweisen?
Ja, ich meine, wir hatten uns ja schon mal unterhalten über dieses typisch Mann, typisch Frau.
Ja.
Und es ist irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein bisschen geschlechtsspezifisch. Das heißt also, bei Männern ist es, glaube ich, so, irgendwann Anfang, Mitte 20 gucken die in den Spiegel und die Pickel sind weg und der Körper ist so einigermaßen in Form. Und das ist so ein Bild, das sich wie bei so einem alten Röhrenfernseher so auf der Netzhaut festbrennt. Mhm. Und selbst wenn die dann mit 16 in den Spiegel gucken, sehen die immer noch diesen Anfang 20-Jährigen. Der also da steht. Und bei Frauen ist das was vollkommen anderes, weil Frauen, die haben, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme oder viele Frauen haben mehr Probleme mit dem Altern und damit dann zu sagen, so, und ich krieg noch mal meine Falten und was ich vorher zwischen den Brüsten nicht hatte, war der Bauchnabel und ja, bei Männern ist es halt so, dass die sagen, ja, okay, und ich weiß nicht, woran es liegt. Keine
Ahnung. Glaube, wir müssen uns ja auch von diesen Klischees. Ich denke mir, viele Männer haben sicherlich damit auch ein Problem. Sie gehen bloß anders damit um.
Ja, ich rede jetzt nicht von Leuten wie Barry Manilow, also den erkennt
ja,
man
nicht mehr. Also. Ja, ich möchte mal. Ich kann das natürlich nicht aus der Sicht einer Frau beurteilen. Und ich glaube auch, dass wir auf vielen Klischees, wir machen immer diesen dummen Spruch von früher, wie hieß es da immer, Männer werden im Alter interessant, Frauen werden im Alter alt oder so, ne? Oder welk oder wie auch immer diese Bezeichnung war. Das kann man aber auch ganz trefflich anders sehen. Aber das hat auch was mit der Selbstreflexion, mit der Selbstwahrnehmung zu tun. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist mittlerweile 72 Jahre alt. Der rennt hinter jedem Rock her. Der Rock muss halt bloß jünger sein als 28, 27. Ja. Und er schafft das auch, wahrscheinlich auch. Ich sage ihm immer, Mensch, das schaffst du nur Kraft deines Einkommens. Aber er meint, das ist Kraft seiner Herrlichkeit. Ja, gut, da finde ich, das wird so ein bisschen zwängig. Meines Erachtens, ich habe da nicht die Wahrheit gepachtet, liegt es ein bisschen auch an mangelnder Selbstreflexion. Und ich sage ihm dann immer, deine neue Freundin ist echt ein Prachtstück, ne? Ist echt ein Brett, sage ich. Ne? Aber du wirst genau den gleichen Stress mit ihr haben wie mit der anderen und wie mit der davor und wie mit der davor. Und in dem Stress wollte ich jetzt gar nicht mehr leben. Also nicht, weil ich jetzt langweilig geworden bin, also es müssen andere entscheiden, aber ich denke mir immer so, natürlich ist es schön, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, oder ob ich dann in die MeToo-Falle reintappe, aber wenn ich jetzt 61 bin, ja, der Gedanke jetzt, wenn ich hier so sitze mit dir, eine 25-jährige Freundin zu haben, 90, 60, 90, ne? Und
ja, aber da muss man auch ehrlich sein. Also da muss man auch sagen, okay, also die ist noch knackig und das fühlt sich noch alles gut an und so weiter und so fort. Und nicht so ein Scheiß, wie man das von manchen Leuten hört, so Wendlermäßig so. Die ist aber schon wahnsinnig reif und hat schon wahnsinnig viel Erfahrung. Ja, zum Teufel, wo soll sie es denn herhaben?
Wo soll sie es denn herhaben? Oder wo? Ja, ich stell mir dann immer vor, wenn ich in solche Gedankengänge mal reinkomme, wenn ich dann da einer jungen Frau vielleicht anerkennt hinterher gucke, ohne sie allerdings mit meinen Blicken auszuziehen und wieder anzuziehen, dann genauso wie ich es meinem Freund schon gesagt habe, was machst du denn dann mit dir oder was machst du mit ihr und was macht sie mit dir? Und es ist ja so, wie es viele kennen, da lernt man sich kennen, da kann man sich auch dreimal am Tag in der Spüle anspringen, aber das sind die ersten 3 Monate. Erfahrungsgemäß, sage ich mal dazu. Und was kommt dann? Was erzählt man sich? Also du bist ja nun auch liiert, ich bin liiert. Das Leben besteht halt nicht nur aus den spaßigen Sachen, sondern das Leben besteht halt auch daraus, dass man vielleicht auch ganz vertrauensvoll auf dem Sofa abends einpennen kann und zwischen den Schnarchvorgängen auch mal bei einer dritten Tatortwiederholung auf die Schulter seines Partners sabbern darf, ohne dass man sich dann 6 Wochen schämen muss dafür. Das sind auch Qualitäten, die mögen vielleicht abstrus oder albern anmuten, aber so ist das nun mal. Ja, alles meine, hat seine Zeit.
Du hast das Alter ja eigentlich an deinen Augen richtig gemerkt, oder?
Ja. Ich merke das an meinen Augen, aber vor allen Dingen merke ich es am Rücken. Und ich merke es auch daran, dass 40 Jahre Rauchen hat auch das Seinige dazu beigetragen. Aber ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, ach, hätte ich doch mal. Ne? Nein, es war eine schöne Zeit. Ach, hätte ich doch mal das und das anders gehoben früher, dann hätte ich vielleicht keinen Bandscheibenvorfall gehabt. Also ich hatte keinen, aber manche Leute begegnen einem so. Oder dass sie, wer ein unstetes Leben führt oder wer ein belastungsmäßiges Leben führt, ich rede jetzt nicht von einem wollüstigen Lebenswandel, sondern wenn der Manager in einem Industrieunternehmen meint, er muss unbedingt Gas geben bis zum letzten, vom 30. Lebensjahr bis zum 58. Lebensjahr, dann ist das eine Wahl, die er hat. Und man muss auch immer mit den Konsequenzen leben, dass das vielleicht in einen Herzinfarkt läuft oder dass es in einen Schlaganfall läuft. Deswegen empfehle ich auch immer, nichts auf die lange Bank dann zu schieben.
Sich keine Löffelliste anlegen.
Richtig, ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Haltung von früher, ich kenne das aus meiner, nicht Kindheit, aber ich kenne es auch schon in meiner Jugend oder Erwachsenwerden, du vielleicht auch, dass dass du Leute gekannt hast, die dann gesagt haben, und wenn ich dann alt bin oder wenn ich dann in Rente gehe, dann mache ich eine Weltreise.
Ja. Dass du da vielleicht gar keine Lust mehr zu hast oder dass du es körperlich vielleicht gar nicht mehr kannst. Und
genau.
No, dass du dir die Pyramiden allerhöchstens von unten angucken kannst.
Allerhöchstens, ja. Und da manche Sachen, die sind meines Erachtens nicht verschiebbar, die sollte man dann wirklich im Hier und Jetzt erleben. Gleichwohl, wenn das Alter einem beschert, die Dynamik und die Leistungsfähigkeit, sollte man das auch im Alter mitnehmen, wenn man dazu noch Böcke hat und wenn man da noch eine Neigung zu verspürt und wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse hat oder. Das ist ja abhängig von vielen Umständen. Aber man sollte nicht weit im Voraus schon sagen, und wenn ich dann mal alt bin, dann mache ich das und das. Das erachte ich persönlich als falsch. Mach's jetzt. Ja. Ja. Aber mir fällt da was ganz, ganz...
Bitte. Bei vielen ist ja die Vorstellung dann eine ganz kuriose. Das heißt also, eine Weltreise, da brauchst du Geld für, da brauchst du die Zeit, die hast du dann sowieso, aber das Geld hast du dann meistens nicht. Und aufgrund dessen, ich sag mal so rum, wenn du Bock hast auf irgendwas, dann tu es einfach. Und dann hör auf, darüber zu reden, sondern mach es. Weil es gab mal eine tolle Serie, irgendwo auf Vox war es, glaube ich, irgendwie, auch mit Löffelliste. Mhm. Wo also dann Leute mittleren Alters, so zwischen 20 und 40, die also dann eine fatale Diagnose bekommen haben, so nach dem Motto Krebs, und sie haben nur noch 6 Monate oder ein Jahr oder wie auch immer. Und die dann angefangen haben, so, ich möchte mich mal richtig schminken lassen oder ich möchte mal einen Elefanten streicheln. Wo ich mir denke, so, Alter, warum hast du es bisher denn noch nicht gemacht? Weil das sind teilweise wirklich so Sachen, die kosten noch nicht mal viel Geld.
Ja.
Ich meine, wir reden ja jetzt nicht über Haus bauen, Baumpflanzen, Kind zeugen, sondern wir reden ja jetzt über ganz alltägliche Sachen. Oder mal nach, oder sei es jetzt sich den Zuckerhut oder die Pyramiden oder wie auch immer mal angucken, dann fahr hin, wenn es dein Traum ist. Guck es dir an, jetzt, wo du es noch kannst, weil wer weiß, was morgen ist.
Derjenige, der zum Beispiel sagt, mit 35 oder mit 38, ich möchte gerne die Oper von Manaus am Amazonas besuchen, wenn ich in Rente gehe. Der möchte das ja aus dem Blickwinkel eines 35-38-Jährigen. Mhm. Er macht sich nicht so viele Gedanken darum, dass seine Wahrnehmung, wenn er erstmal 65, 68 ist, eine ganz andere sein wird als mit 35, 38. Ja. Die Wahrnehmung ändert sich auch. Es verändern sich die Prioritäten des Wünschenswerten im Leben durch das Alter, und es ändert sich auch diese abgedroschene Leistungsfähigkeit. Also ich möchte es mal so sagen, ich war als junger Mann zum Beispiel auch in Asien und in Indien auch längere Zeit, nicht im Ashram. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe dort auf dem Zug gesessen und bin hunderte von Kilometern auf dem Zug sitzend mit, das Dach war immer voll in Indien, von den Zügen. Das war ein total tolles Abenteuer.
Bloß, mit 65 kommst du da erst gar nicht mehr hoch.
Genau. Du traust dich das auch nicht mehr, wenn da die Hand von oben kommt, die dich hochziehen will. Du siehst die Sachen ganz einfach anders. Manche Sachen kann man nicht nachholen. Und das sollte man eigentlich immer berücksichtigen dabei, dass die Qualität der Wahrnehmung kann eine ganz andere sein, wenn man erst mit 65 oder mit 70 macht, als die Wahrnehmung, die man sich idealerweise vorgestellt hat, als man sich das vornahm im Alter von 38. Mhm. ich möchte da weder belehrend sein noch einen ausgestreckten Zeigefinger. Ich denke mir nur, es gilt immer ein bisschen zu berücksichtigen, weil jede Zuhörerin, jeder Zuhörer weiß ganz genau aus ihrem eigenen Leben, das, was einem mit 30 wichtig war, ist auf einmal mit 45 total unwichtig geworden. Und das meine ich mit der Veränderung von Präferenzen oder Prioritäten, die man hat im Leben. Aber mir fiel eben, als du was gesagt hast, noch ein. Ich war neulich in einer Seniorenresidenz und habe dort natürlich mit Schnaps hantiert an meinem Tisch. Und ich habe mir am Vorabend meines Besuches dort wie heißt denn das, wenn man im Internet auf die Website, genau, auf deren Homepage geguckt. Und es haben mich nur auf der Homepage die ganzen 15 Seiten geblättert. Strahlende, junge, jung gebliebene, dynamische, ältere Menschen angelächelt. Ich meine, ich komme ein bisschen aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Ich wusste ja vorher, was mich erwartet. Und ich habe mir dann schon beim Anschauen der Website gedacht, hier wird ein Bild suggeriert, das idealisiert ist. Letztendlich war es bei meinem Besuch, die Damen und Herren waren total nett. Aber es ändert nichts daran, dass sie auch alt sind, dass sie trotzdem am Rollstuhl sitzen, am Rollator laufen und teilweise auch der Demenz anheim gefallen sind. Aber der Widerspruch zwischen dem, was ich am Vorabend mir auf der Homepage angeguckt habe, visualisiert in Bildern,
und dem, was du da gesehen hast.
Und am nächsten Tag, das, was ich gesehen habe. Ich meine, ich wusste ja, was mich erwartet. Kraft meiner Erfahrungen im Gesundheitswesen. Aber das war so bezeichnet. Also das. Und ich verstehe nicht, wie.
Die Welt ist kein Werbekatalog.
Genau, also mir ist dieser Gedanke völlig fremd. Also ich würde mich dadurch durch diese Bilder auf der Homepage als 61-Jähriger gar nicht angesprochen fühlen, weil ich weiß, dass die Wirklichkeit anders ist oder anders sein kann. Ja, gut. Also ich fand es jedenfalls sehr frappierend und es ist einem wie Schuppen aus meinen nicht vorhandenen Haaren gefallen. Dieser brachiale Unterschied. Ne?
Ja, nur du guckst ja auch mit, wenn du solche Sachen siehst, wie die Werbung oder so, die guckst du ja mit 38 auch ganz anders, als du sie mit 58 guckst.
Klar.
Und dir wird mit 58, ist dir schlagartig oder ist dir mittlerweile schon hundertprozentig bewusst, dass das, was du da siehst, dass das nicht der Wirklichkeit entspricht.
Ich will nicht opponieren, was du sagst, bloß da habe ich wirklich ein Verständnisproblem, weil ich sehe das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen verstehe ich um drei Teufelsnamen nicht, wie man eine solche Homepage kreieren kann.
Ja, aber was sollen sie denn zeigen? Menschen im Rollstuhl, sabbernde Menschen im Rollstuhl und.
Naja, es muss ja jetzt nicht gleich irgendwie eine Rollstuhl-Polonaise sein. Man kann ja auch vielleicht eine klitzekleine Abstufung machen. Also das sind wirklich nur Bilder gewesen von. Ich habe am darauffolgenden Tag, als ich wiederkam von der Veranstaltung einer jungen Mitarbeiterin, hier mit die 24 ist, gesagt, also wenn du dir die Bilder auf der Homepage anguckst, ne, dann würdest du als 24-Jährige sagen, oh, der Kerl, der gefällt mir, aber den möchte ich kennenlernen, mit dem möchte ich eine Liaison haben. Ne, also das war so heftig, dass ich mir schon irgendwie denke, wie kann denn jemand, der 65 ist oder so, anhand von so einer Homepage sich da angesprochen fühlen? Oder ist man so verblendet?
Das fällt denen doch sowieso auf die Füße. Ja, deshalb natürlich. Weil dann der Unterschied zwischen der Internetseite, also dem Auftritt und der Realität dermaßen krass ist, dass du da reinkommst und ich erst, das ist aber auch bei vielen Läden, die ich hier sehe, so, wenn ich mir da die Internetseite angucke, dann denke ich, wow. Und wenn ich dann da reinkomme, dann denke ich, au.
Ja.
Weil natürlich versuchen wir alle, uns gut zu verkaufen, und mittlerweile versuchen es ja auch alle über Instagram, über Facebook und was es da nicht alles gibt. Die versuchen alle ihr Leben als Tollstes und was weiß ich zu verkaufen, und wenn du es dann im realen Leben siehst, dann denkst du dir, au Backe, wie kann man da noch schöne Bilder schießen?
Ja, und, magst du wohl recht haben. Bin ich vielleicht doch, wo wir ja beim Thema sind, bin jetzt vielleicht schon zu alt zu. Mir hat mal jemand gesagt, ja, der uns hier besucht hat, Menschenskind, das sieht toll aus. Das sieht ja aus wie auf den Fotos auf der Homepage. Das fand ich unterschwellig ein wunderbares Kompliment.
Das ist ein Kompliment, aber ihr bemüht euch auch dort halt, was auch immer ihr an Stress habt, das Ganze im Hintergrund zu halten.
Aber du sagst das selbst, es fällt einem doch auf die Füße. Wenn man hier Bilder veröffentlicht, die nicht der Realität entsprechen und die, was weiß ich, mit welchen Programmen weiterentwickelt oder verändert worden sind, oder Speisen, Fotografien ins Netz setzt, die man gar nicht anbietet oder so etwas, dann das fällt einem doch irgendwann auf die Füße. Und so ist es doch auch sicherlich bei einem erfahrenen Menschen, der sich vielleicht für einen Pflegeheimplatz oder für einen, es war kein Pflegeheim, es war eine Seniorenresidenz, entscheidet. Aber
ja, ich meine, bezüglich Pflegeheim, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand wirklich bewusst dafür entscheidet, so, jetzt gehe ich ins Pflegeheim. Das sind doch meistens die Angehörigen, die dann sagen, so, und wir können jetzt nicht mehr uns um denjenigen oder diejenige oder wie auch immer kümmern. Ja,
deswegen habe ich auch eben gesagt, es war eine Seniorenresidenz und kein Pflegeheim.
Und dann wirst du halt dementsprechend abgeschoben, was auch irgendwie so ein bisschen so Alter entspricht, nämlich ganz einfach, ich habe das Gefühl, wenn ich also mir das angucke, ich war in Neuss, habe ich ja eine ganze Zeit Zeitungen ausgetragen als Jugendlicher. Und unter anderem hatte ich dabei auch so ein Seniorenheim mit dabei. Die haben sich auf diese Zeitung, das war so ein Witzblatt, wie halt diese Hofgeismar aktuell und was es da nicht alles gibt, wo also die Nachrichten der ganzen Woche, die ganze Woche schon im Internet gestanden haben und jetzt stellen wir sie nochmal in die Zeitung. Die haben sich darauf gefreut, wie die kleinen Kinder, deshalb, weil es gab mal was Neues in dem Sinne. Nur das Problem dabei ist ganz einfach, ist es nicht so, dass wir dieses Altern, diesen Verfall, und der Körper ist nun mal, das klingt jetzt blöd, aber spätestens ab 25 ist der Körper im Verfall, dass wir das eigentlich gar nicht sehen wollen und dass wir die Leute, die alt sind, obwohl sie eigentlich unglaublich viel Erfahrung haben und unglaublich viel Wissen haben und uns wahnsinnig helfen könnten, dass wir diese Leute irgendwo in Altenheime oder wie auch immer abschieben, obwohl wir diese Leute eigentlich wahnsinnig gut brauchen könnten.
Also ich bin der Meinung, dass sicherlich nicht alle abgeschoben werden. Es bestehen sicherlich auch Notwendigkeiten, dass ein Pflegeheim aufgesucht wird, und diese Notwendigkeit nimmt auch weiterhin zu. Also nicht jeder schiebt ab. Das möchte ich schon eingrenzend sagen.
Dass eine Notwendigkeit da ist, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, weil wäre Lukas jetzt jahrelang so bettlägerig gewesen, dann wäre es so gewesen, dass ich also dann entweder ihn hätte in Hospiz abgeben müssen oder wenn ich mich weiterhin so um ihn gekümmert hätte, wie ich das getan habe, dass ich dann irgendwann in Hartz IV und was weiß ich gefallen wäre. Wo dann wiederum einige Politiker sagen, Hartz IV, das ist viel zu viel Geld, was die Leute kriegen und was weiß ich. Und ich meine, es ist nun mal so, Lukas hätte es sich auch nicht ausgesucht, in ein Hospiz zum Beispiel zu gehen. wäre dann auch viel lieber zu Hause geblieben. Es wäre halt die Notwendigkeit da gewesen.
Dann genau, vielleicht. Es gibt gewisse Notwendigkeiten. Und das ist auch ein Segen für manche betroffene Menschen, dass sie in eine solche Institution halt reinkommen und dass sich halt dort auch ihre Lebensqualität wirklich erhalten lässt oder zumindest zeitweise erhalten lässt oder teilweise sogar auch noch verbessern lässt. Da bin ich fest von überzeugt. Da muss ich ausnahmsweise, und das sage ich zum ersten Mal überhaupt im Gespräch, da habe ich vielfache Erfahrungen mitgemacht. Das ist so.
Ja, aber wenn sich aber in bestimmten Altenheimen da eine Nachtschwester dann um 50 bis 70 Leute kümmern muss und so.
Naja, das ist manchmal, selbst das ist manchmal, auch wenn es zynisch oder sehr, sehr doof klingt, so, dass ich muss mal überlegen, was ich da sage. Es gibt aber trotzdem auch genügend Haushalte, wo ältere Menschen vor sich hin verwahrlosen.
Wahnsinnig schwer zu verstehen.
Dann muss ich einen kurzen Break machen. Würdest du lass mich mal ganz kurz auf Pause gehen. Ich muss mal unten Bescheid sagen.
Nee, mach nicht auf Pause, lass einfach weiterlaufen.
Ach so, gut.
Und ich gehe mir einen Kaffee holen, ja?
Okay, mach das. Augenblick. So, Markus, ich bin wieder am Äther, oder wie das auch immer heißt. Nein, ich wollte nur dazu sagen, ich will das nicht verherrlichen. Ich denke mir nur, dass es für viele Menschen halt wirklich ein guter Aspekt ist, in ein Pflegeheim zu gehen. Ich rede jetzt vom Pflegeheim, ne? Als auch gegebenenfalls in eine Seniorenresidenz. Und das hat folgenden Hintergrund. Erstmal sind viele Angehörige überfordert im Laufe der Jahre, dass sie ihre Angehörigen zu Hause versorgen müssen, weil sich die wenigsten darüber im Klaren sind. Und wie gesagt, das sage ich vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrung, dass es solche Beeinträchtigungen für ihre Psyche und für ihre Physis auch ist, als auch für ihre Familie, dass sie dem gar nicht mehr gerecht werden können. Denn eine Pflege verändert sich auch, ich will es mal salopp formulieren, am Anfang ist man noch gut dabei und da macht man es gerne. Dann macht man es nur noch wegen der Liebe, dann macht man es nur noch aus der Pflicht, dann kommen gewisse Nachlässigkeiten, weil man selbst gar nicht mehr richtig in der Lage ist dazu. Und diese Punkte zu erkennen, das ist sehr wichtig. Ein anderer Aspekt dabei ist noch, dass sich natürlich das gesellschaftliche Leben verändert hat. Wir leben heutzutage nicht mehr in Großfamilien oder in Familien, wo so etwas aufgefangen wird oder werden kann. Weil die Familien werden zerrissen durch Ausbildung, andere Arbeitsplätze und der Way of Life ist anders geworden. Und ob wir das nun oder ob ich das nun gut finde oder nicht, das spielt keine Rolle. Er ist anders geworden. Wenn ich mich mit meiner Tochter oder mit meinen Töchtern darüber halte, dann sagen die ganz klipp und klar dazu, Vater, ich pflege dich nicht. Und ich sage auch zu ihnen, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, weil ich weiß, was das für die bedeuten würde. Und ich will denen auch gar nicht zur Last fallen. Ich finde es allerdings auch kein Versagen ihrer Liebe mir gegenüber, wenn sie sagen, wieder hat das mal meine Tochter hier, die hier die Geschäfte führt, gesagt, ich will dir nicht den Arsch abputzen. Und sage ich, Schätzelein, erwarte ich gar nicht von dir. Na, wenn du Böcke hast, dann kannst du mal im Monat mal vorbeikommen. Ne? Aber diese Haltungen sind halt auch anders geworden.
Ja, aber wenn du es dann mal siehst, und ich habe es ja in diesem Altenheim in Reuschenberg, habe ich es ja gesehen,
ja,
dass da Leute sind, die also wirklich schon seit Monaten nicht mehr von ihren Kindern oder Enkeln oder wie auch immer besucht worden sind.
Mhm.
Und weißt du, die Kinder, Enkel und so weiter, weißt du, wenn die dann irgendwelche Probleme haben, dann rennen die zu irgendwelchen Psychologen, wenn sie überhaupt noch einen kriegen, weil die sind ja auch rar gesät, weil da gibt es ja irgendwelche gesetzlichen Auflagen oder so.
Es gibt doch keine Psychologen.
Und dann, weißt du, dann setzen die sich mit irgendjemandem zusammen in irgendein stilles Kämmerlein, wie ich das letztens beim Torben auch schon sagte, und der sagt einem dann, sie sollten öfter rausgehen. Und, weißt du, dann kannst du dich eher mit einer alten Oma in der Eifel unterhalten, die hat schon mal ein Kind verloren, der ist schon mal der Partner laufen gegangen, die hat das alles schon mal durchgehabt. Und solche Psychologen, die erleben ja im Grunde genommen, die haben ihr gesamtes Wissen eigentlich aus Büchern.
Ja, das muss ja nicht schlecht sein. Deswegen muss es ja nicht schlecht sein.
Ich finde es furchtbar. Ich habe das damals erlebt, als ich Lukas verloren habe. Und war dann in einer, da haben wir in Neuss so eine, das nannte sich Schmetterlingsgruppe. Das heißt also so eine Gruppe für verwaiste Eltern quasi. Und da habe ich mich mit einer Frau unterhalten und ich hatte irgendwie, nach einer halben Stunde hatte ich das Gefühl, ich wäre ein perfekter Klavierspieler und würde mich mit jemandem unterhalten, der nur Bücher über Klaviere gelesen hat, aber noch nie eins gesehen hat. Und genau da liegt das Problem, weil das Wissen, das menschliche Wissen, das verkümmert irgendwo in den Altenheimen. Und ich meine, es ist nun mal so, das Dorf funktioniert nicht mehr, die Großfamilie funktioniert nicht mehr, das überhaupt das gesellschaftliche Miteinander funktioniert in dem Sinne nicht mehr. Irgendwann wird es so sein, durch KI und so weiter, dass die meisten sowieso nur noch irgendwelche künstlichen Partner haben werden. Und ich finde dieses menschliche Miteinander und auch das Wissen von Älteren, das geht ja gar nicht darum, dass jetzt meine Oma mit erhobenem Zeigefinger so, du musst aber, weil das haben wir früher auch so und was weiß ich. Sondern es geht einfach darum zu gucken, wie kommt man über bestimmte Krisen rüber. Und das ist genau das, was wir von alten Leuten lernen können. Und genau das Wissen ist es, was wir in Altenheimen verschimmeln lassen, während wir glauben, alles ist toll, alles ist prima und wir sind die Größten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich in ein Altenheim gehen würde, würde ich mir die Kugel geben. Da würde ich mir ganz ehrlich die Kugel geben. Da würde ich sagen, nee, also dann lohnt es sich nicht mehr. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche unserer Hörer oder wie auch immer dazu bringen möchte, jetzt Suizid zu begehen oder sonst irgendwas. Aber ich persönlich würde sagen, bevor ich in ein Altenheim gehe und mich da hinsetze zu den anderen, die also auch sehnsüchtig darauf warten, dass das Sonntagsblättchen kommt und die sich immer über die gleiche Scheiße unterhalten, würde ich sagen, nee, Leute, das Leben war schön, das Leben war toll und das war's dann auch.
Also was den Punkt angeht, was die wertvolle Ressource eines alten Menschen angeht, da bin ich sicherlich deiner Meinung. Und das sage ich dir auch vor dem Hintergrund, wie ich es auch dir schon mal erzählt habe. Ich bin halt ein Oma- und Opa-Kind. Ich habe sehr viel mit alten Menschen zu tun gehabt und ich schöpfe auch heute noch viel daraus, was mir ältere Menschen vermittelt haben. Und ich weiß auch deren Erfahrung etc. zu schätzen. Aber trotzdem muss ich dazu sagen, man muss es grundsätzlich auch differenzieren. In einem klassischen alten Pflegeheim, das sind halt nicht mehr die Leute, die einfach so betreut werden können. Es sind auch nicht mehr die gleichen Menschen, die ihr wahnsinnig wichtiges, erworbenes Wissen und Erfahrung einfach beliebig weitergeben können, wie zum Beispiel völlig gesunde, älter werdende Menschen. Wenn deren Versorgung zu Hause, und ich rede jetzt nicht von individuellen Erlebnissen, wenn deren Versorgung zu Hause weil sie alleinstehend sind oder weil dazu keiner in der Lage ist, nicht mehr gewährleistet ist, dann ist das durchaus eine probate Einrichtung und eine Gott sei Dank Einrichtung, weil die Versorgung wäre ja sonst gar nicht gewährleistet. Mhm. Ich rede nicht von irgendwelchen Seniorenresidenzen, wo man sich mit viel Geld einkaufen kann und sonst was machen kann. Ich rede von Altenpflegeheimen und diese Leute, die sind halt einfach auch nicht mehr so einfach zu versorgen zu Hause. Pflege ist mehr als nur, wie sagt man so schön, ein bisschen pampern und ein bisschen füttern oder sowas. Das sind so vielfältige Probleme und Belastungsgrenzen, die auf einen zukommen. Und die ist nun, das ist nun mal so, dass die nicht jeder hat oder diesen Grenzen auch nicht jeder dieser Belastung ausgesetzt werden kann. Und das sind keine Weicheier, sondern es funktioniert ganz einfach nicht in der heutigen Gesellschaft, wie sie heutzutage aufgestellt ist. Und da mache ich schon einen großen Unterschied.
Weißt du, ich habe es jetzt letztens gesehen, hier ist so ein, zwei Straßen weiter, ist ein älterer Mann gestorben. Der hat eigentlich bis letztes Jahr im Sommer, der hat immer so auf seinem Stühlchen, auf seiner Veranda vorne gesessen und wenn ich mit den Hunden vorbeigekommen bin, dann wusste ich, der sitzt sehr wahrscheinlich da, wenn das Wetter zumindest einigermaßen gut war. Der sitzt da, dann habe ich mich mit dem unterhalten. Und der Mann, der war auf Zack, der war 89 Jahre alt.
Ja.
Und der ist jetzt, letzte Woche ist er verstorben. Und weißt du, er hat im Rahmen seiner Familie, er hatte also unten seine kleine Wohnung im Haus. Und er hat im Rahmen seiner Familie, ist er alt geworden, ja, jetzt zum Schluss an der Lungenentzündung.
Das ist super.
Nur, wie gesagt, also ich rein denke, diese Leute damals beim Zeitungen austragen, das sind solche Erlebnisse, wie auch, wir kommen gleich mal zu einem anderen Erlebnis, aber das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Diese Erlebnisse, die man irgendwo in der Jugend hat, dass einem das irgendwo so ein bisschen nachhängt. Und wenn ich dann sehe, ich habe ja auch gesehen, wie die Leute da mit den alten Leuten umgegangen sind, wie mit Kindern eigentlich. Das heißt also, die gleiche Sprache, die man auch im Kindergarten mit den Kindern spricht. So, und jetzt machen wir schön das Mündchen auf und dann happy, happy und noch ein Löffelchen für Mama und ein Löffelchen für Papa und ein Löffelchen für deinen Sohn und was weiß ich. Möchte ich so alt werden? Nein.
Also in den meisten Pflegeheimen ist, du pickst hier natürlich jetzt auch eine Erfahrung raus, die du vor vielen Jahren gemacht hast. Auch Pflegeheime haben sich weiterentwickelt.
Ja, aber heute liegen sie in der Scheiße. Heute ist es so, dass die so wenig Pfleger haben, dass sie teilweise das wirklich nicht, stundenlang in ihren eigenen
Existenzen liegen. Naja, also nein, sicherlich kommt das in manchen Fällen auch vor. Aber ich kann dem nicht beipflichten, dass das ein Standard ist. Du erhebst diese Situation, dass man in seinen eigenen Fäkalien liegt als Standard. Und das ist nicht, ich habe keine Anteilsscheine an irgendeinem Altenpflegeheim, ne? Aber das ist nicht gerecht den Pflegeheimen, dass die ihre Not haben mit Personal, gar keine Frage, aber diese Zustände von Verwahranstalten, wie sie noch vor, möchte ich mal sagen, aus meiner Erfahrung, wie sie vor 30 Jahren vorgeherrscht haben, die sind längst nicht mehr da. Natürlich kommt es in Präzedenzfällen vor, dass, wie du eben gerade gesagt hast, happy, happy, das ist dann sicherlich ein schwerwiegender Fehler seitens der Heimleitung und der Pflegedienstleitung, wenn so etwas vorkommt und nicht abgestellt wird. Aber ich kann nicht zustimmen, dass der Standard ist, dass sie in ihrer Scheiße vergammeln, um es so auszudrücken. Sage auch ganz bewusst dazu, zu dem Beispiel, das du eben gerade gesagt hast, natürlich wäre mein Wunsch, ich beziehe mich jetzt auf den älteren Herrn, der verstarb jetzt, aber noch vor einem Jahr draußen gesessen hat. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ich, egal welches Alter, dann bis kurz vor meinem Tod noch draußen auf der Terrasse sitzen kann und eine Zigarette rauchen kann oder auch nicht. Aber das ist ja nun kein Standard auch. Ich meine, wir reden hier von Pflegeheimleuten, die manchmal auch wirklich jahrelang da sind und wo man nicht mit einem schnellen Ableben nach der letzten Terrassentour rechnen kann. Mhm. Und es ist sicherlich auch unbestreitbar, dass in der heutigen Zeit diese Familien Zusammenhänge so weit auch aufgelöst sind, dass das auch gar nicht mehr realisierbar ist, eine Pflege zu Hause durchzuführen. Und früher wurde Pflege auch wirklich durchgeführt zu Hause, manchmal, naja, auf einem Niveau, auf einem recht unqualifizierten Niveau, vor allen Dingen, was die Behandlungspflege angeht. Und jetzt nicht die menschliche Zuwendung. Pflegeheim bedeutet ja nicht nur menschliche Zuwendung. Pflegeheim bedeutet auch Behandlungspflege, die entsprechend korrekt auch durchgeführt werden muss. Das sehe ich halt schon anders. Ob ich da nun liegen will, das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Also ob ich die Kraft finde, mir eine Kugel zu geben oder nicht. Ne? Aber ich will es auf der einen Seite nicht verherrlicht wissen, ich sehe es aber nicht ganz so dramatisch, wie du das gerade als Standard erhoben hast. Dass sowas vorkommt, gar keine Frage.
Es ist ein Riesenunterschied. Wir leben hier eigentlich irgendwo in so einem privilegierten Bereich. Privilegiert deshalb, weil wir sind hier auf dem Dorf. Und das heißt, wir haben zum Beispiel in Hofgeismar die Altenpfleger am Markt und so weiter und so fort. Das ist ja eine Tagespflege in dem Sinne. Und wenn man da reingeht, man merkt, den Leuten, denen geht es wirklich gut. Aber wir müssen auch andere Situationen sehen. Wenn ich meine eigene Situation sehe und sehe, dass ich eigentlich, okay, ich habe mal richtig gut verdient, das ist allerdings auch schon ein Jahrzehnt her. Und ich habe seitdem in die Pflegekasse eigentlich kaum noch irgendwas einbezahlt. Wenn es dann soweit kommt, dass es dann heißt, so nach dem Motto, ja, und wir können uns nicht mehr um ihn kümmern oder wie auch immer. Und ich möchte das Rio, also meiner Frau, auch nicht aufbürden in dem Sinne. Und wir müssen ihn jetzt weggeben, quasi. In was für eine Einrichtung komme ich dann? Und auf der anderen Seite ist es so, dann schieben sich Krankenkasse und Pflegeheim und was weiß ich, Tausende von Euro hin und her. Ein Betrag, für den ich wahrscheinlich mich auf der AIDA pampern lassen könnte. Und bin dann in einem Pflegeheim, das also weder Pfleger hat, weil wer will denn heute noch Pfleger werden? Ich meine, die Leute sollen froh sein, dass wieder Leute kommen aus der Ukraine, aus Syrien und was weiß ich, die vielleicht sich bereit erklären, uns im Alter noch zu pflegen. Aber Tatsache ist doch, unsere Kinder, die sind doch alle hochbegabt. Das heißt, die werden auf gar keinen Fall Pfleger oder sonst irgendwas. Wenn ich mich jetzt mit jemandem drüber unterhalte, zum Beispiel Ausbildungen im Handwerk, Schreiner, Metzger, Bäcker und was es da nicht alles gibt, dann gibt mir jeder recht, dass also das wahnsinnig wichtig, Entschuldigung, dann gibt mir jeder recht, dass es also wahnsinnig wichtig ist. Wenn man dann fragt, warum wird dein Sohn denn nicht Schreiner? Oder Metzger oder Bäcker. Nein, also unser Justin Herpes hier auf gar keinen Fall, weil der ist ja schließlich hochbegabt. Nein, der studiert BWL in, hast du nicht gesehen, und der wird auf jeden Fall einer der Kapitäne. Dass ein Schiff nur mit Kapitänen nicht gesegelt werden kann, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, das ist so. Und dass wir Leute haben, und das sind mittlerweile 20% oder was, die Parteien wählen, die ganzen Matrosen auch noch aus dem Land holen wollen oder aus dem Land schmeißen wollen. Und dass wir hier nur noch Kapitäne in unserem Land haben. Und dass solche Sachen wie, weißt du, die sind wahnsinnig gut in der Lage, dir die dritte Ableitung von irgendeiner mathematischen Funktion dann zu bilden. Aber wenn es dann heißt, mein Scheißhaus tropft, dann stehen sie auf dem Schlauch, weil sie noch nicht mal wissen, welche Dichtung brauchen sie dafür. Und kriegen die in das Klo rein.
Das sind sicherlich grundlegende Probleme, da hast du ja recht.
Und gerade Pflege, und es ist nun mal so, wir sind eine Gesellschaft, die überaltert. Das heißt also, die Jugendlichen, die kriegen heute maximal dann ein Kind, sind aber zwei Leute. Und dann, wie soll so eine Gesellschaft aufrechterhalten werden? Und der eine, der da kommt, der Jeremy Harpes oder was weiß ich, wie er heißt, der geht dann studieren, Philosophie in Berlin oder sonst irgendwas. Und der wird auf jeden Fall einer der Kapitäne. Ein Land kann nicht regiert werden nur mit Kapitänen. Und das sehen wir als allererstes bei den alten Leuten. Und wir reden hier über einen Standard, den es in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt, in München überhaupt nicht gibt. Weil da ist es so, dass die Leute dort auch alt werden, dass sie aber gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und es gibt keine Pfleger, die sich noch zutrauen, sich drum zu kümmern.
Also das Problem des Pflegenotstands, den kann ich natürlich hier, da kann ich halt auch keine richtigen qualifizierten Aussagen zu machen, dass wir diesen Pflegenotstand haben. Das ist gar keine Frage, dass wir einen Handwerksnotstand haben, das ist auch keine Frage. Aber das ändert nichts daran, dass viele ältere Menschen in die Situation kommen, dass sie einer Pflege bedürfen und auch einer Behandlungspflege bedürfen, die in großen Teilen auch nur von entsprechendem Personal durchgeführt werden kann. Dieses Personal haben wir auch zunehmend weiter erstmal nicht. Ja, das ist gar keine Frage.
Wenn wir dieses Personal nicht haben, wie willst du die Leute dann, willst du die per KI und per Roboter, willst du die da pflegen lassen? Oder wie willst du denn diese Pflege, die die alten Leute wirklich verdient haben, wie willst du diese Pflege an die Leute rankriegen, wenn du keine Leute dafür hast, die pflegen? Und das ist der Notstand. Und deshalb, bevor ich in ein Altenheim reingehe, ganz ehrlich, da schlucke ich mir irgendwas, was damals vom Lukas übrig geblieben ist oder wie auch immer, oder ich saufe einen halben Kanister Unkrautvertilger oder sonst was. Ist mir scheißegal, aber in so ein Pflegeheim kriegen mich keine 10 Pferde rein.
Das ist ja auch dein gutes Recht, diese Aussage zu treffen. Ich denke mir bloß, um von Pflegenotstand wegzukommen, wo nicht, weil ich davon weg will. Ich weiß darum, das kann ich dir versichern. Ich weiß es auch aus erster Hand. Und dass das ein massives Problem ist, das ist auch unbestreitbar. Mir wächst leider bloß kein Gras aus der Tasche, wie man das anders machen kann. Wir leben nun mal auch in einer Gesellschaft, die immer noch denkt, dass wenn man zu Corona-Zeiten ein bisschen sich ins Fenster stellt und den Pflegekräften und Rettungskräften Beifall klatscht, dass es damit auch getan ist. Ansonsten hat sich an der Pflege auch nicht viel verändert. Man wertet sie nicht auf, und es ist natürlich auch ein Problem, wie du es eben auch benannt hast, dass es auch die Elternschaft gibt, die natürlich, ja, ich sag immer, du sagst Kapitäne, ich sag Häuptlinge, die danach strebt, dass ihre Kinder was Besseres werden. Das haben die ganzen Generationen vor uns auch schon zelebriert im Übrigen. Die wollten ja auch immer, dass wir was Besseres werden. Heutzutage sind wir halt auf dem Level, dass wir es nicht mehr... Früher war es der Hilfsarbeiter, der gesagt hat, mein Sohn soll was Besseres werden. Der ist Elektriker geworden. Und der Elektriker hat seinen Kindern gesagt, du musst aber Elektroniker werden. Und der nächste Generation muss dann schon irgendwie in der Raumfahrt tätig sein. Dieses Bewusstsein ist ja schon lange da, dass man von Generation zu Generation, dass es den Leuten besser gehen soll oder so. Und da hinten fallen natürlich auch Zweige runter, wie zum Beispiel das Handwerk, die Gastronomie, die Pflege, die Altenpflege. Und das bedingt, dass man Probleme schafft für die Zukunft. Und diese Probleme, in der Gegenwart haben wir sicherlich auch Probleme damit, aber die Probleme werden sicherlich auch noch zunehmen. Die Pflegeplätze selbst sind knapp. Wie hat es mir mein guter Kollege neulich gesagt? Er hat gesagt bekommen, dass seine pflegebedürftige Frau in Kurzzeitpflege gehen kann und dass da auch ein Teil gegenfinanziert wird. Das ist ja auch richtig und das ist auch toll, dass es sowas in diesem Land gibt. Sicherlich auch federführend in Mitteleuropa, aber es nützt ja nichts, hat er gesagt. Ja, kriegt doch erstmal einen Kurzzeitpflegeplatz. Und wir reden jetzt nicht von den Kurzzeitpflegeplätzen, die es vielleicht hier auf dem Land noch gibt, wo in Teilen die Welt noch in Ordnung ist, sondern wir reden hier von München, Berlin. Aber diese Probleme hat ja längst schon Hofgeismar, Trendelburg, dass du selbst, wenn du den rechtlichen Anspruch hättest auf Kurzzeitpflege, dass du die nicht dann bekommst oder nicht dann einen Platz bekommst, wenn du ihn brauchst. Mhm. Und dass du da auch schon lange Wartezeiten hast. Dieses Problem muss sicherlich angegangen werden, bloß dafür bedarf es ja sicherlich auch, und jetzt mache ich mal ein bisschen Schwall im All, dafür braucht es ja auch einen gesellschaftlichen Konsens, dafür braucht es auch die Ansprache und die Problembenennung, und dafür braucht es aber auch bei den Leuten, bei Gesellschaft meine ich jetzt, auch die Erkenntnis, dass das etwas wert sein muss. Und dass das auch etwas kostet und dass das auch Verhaltensänderungen gegebenenfalls bedingt. Wenn ich natürlich zu meinen Kindern sage, du willst doch wenn nicht etwa irgendwelchen alten Leuten den Arsch abputzen und die schon so konditioniere mit dieser Haltung, dann kann man diesen Kindern natürlich auch nicht verdenken, wenn sie dann erstmal 16 oder 17 sind oder so, dass sie sagen, nee, sowas will ich nicht machen. Ich will aber den Berufsstand auch nicht verherrlichen. Nicht jeder kann das. Da muss man auch gebacken für sein. Und wie man da die Leute kriegt, die sind hier nicht vorhanden. Die muss man woanders herkriegen.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, als wäre das Geld nicht da. Weil wenn du siehst, was ein Pflegeplatz kostet,
ja,
das heißt also, was die Krankenkassen für die Pflegeplätze anrechnen, und wenn du dann siehst, was bei der Pflegerin zum Schluss übrig bleibt, dann siehst du ja, das Geld ist da, es stecken sich nur andere ein. Es ist ja nicht so, als wäre das Geld nicht da. Es ist bloß so, dass irgendwelche Heimleitungen und was weiß ich, da mit dem Ferrari durch die Gegend fahren, während die Pflegerin da auf 1200 Euro 50 Stunden Wochen machen darf.
Das ist vielleicht ein grundsätzliches. Du, Markus, es geht immer um den gesellschaftlichen Konsens und die Wertbeimessung eines Ziels. Um es weniger geschwollen zu sagen, man muss sich darüber im Klaren sein in der Gesellschaft, was wollen wir? Wie viel kostet das und wie wollen wir das organisieren? Ich möchte mich nicht da eingliedern, dass die Heimleitung Ferrari fährt, aber ich sage, wenn ein gewisser Bereich der stationären Pflege in privater Hand ist, muss man auch die Erkenntnis haben, als Politiker sowie auch als Bürger, dass diese private Unternehmung vor allen Dingen ein Ziel hat, und das ist nun mal eine betriebswirtschaftliche Gesetzmäßigkeit, einen Ertrag zu erzielen und vor allen Dingen diesen Ertrag zu maximieren, zumindest nach herrschender Lehre. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, ob man, oder dann kann man sich vielleicht ein Bild darüber machen, ob man das unbedingt, ich spinne jetzt einfach mal, ob man das in privater Hand belässt. Die Frage, die sich aber im Anschluss stellt, ist, ob eine öffentliche Einrichtung oder eine staatliche Einrichtung unbedingt effizienter arbeitet. Das kann ich hier am Radio nicht exakt bewerten. Ich hege aber meine Zweifel, dass staatliche Institutionen sowas grundsätzlich effizienter hinkriegen. Die haben andere Defizite als die Gewinnmaximierung. Man muss sich grundsätzlich im Klaren drüber sein, und ich möchte jetzt wirklich nicht vom Thema abweichen, aber wenn ich jetzt die Gesundheit als solches nehme, wir hören ja oftmals in den Medien über steigende Sozialversicherungsbeiträge etc. etc. Wir müssen auch einen Konsens finden, was ist uns unsere Gesundheit wert. Also ich würde das zum Beispiel ganz naiv machen. Ne? Ich würde jetzt zum Beispiel als Gesundheitsminister sagen, Leute, wenn ihr eine sichere und ausreichende, wissenschaftlich ausreichende, nicht gefühlt ausreichende, ne? Versorgungssicherheit haben wollt, dann werden wir zukünftig nicht 17,5% Krankenversicherungsbeitrag haben, sondern das geht nur, wenn ihr euch das so wünscht, mit 22,8%. Die Sachen auch klar benennen, das ist, erachte ich zum Beispiel als großes Problem in der Gesellschaft, dass man sagt, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr auch bezahlen. Also es kostet ganz einfach Geld und bezahlen im Sinne da natürlich von Krankenversicherungsbeiträgen. Und darüber muss es einen gesellschaftlichen Konsens auch geben. Und der muss natürlich im lange Voraus kommuniziert werden. Sonst denken die Leute doch alle, naja Gott, nur ich bin ja krankenversichert. Aber es ist scheiße, dass ich so lange auf meinen Kardiologentermin warten muss. Ich bin nur krankenversichert. Warum muss ich 5 Stunden in der Notaufnahme sein? Ja, zum einen reicht das Geld nicht dafür aus, um Notaufnahmen weiter aufzublähen. Auf der anderen Seite sind die Leute auch selber schuld, weil sie einen rostigen Nagel gepackt haben und meinen, sie müssten eine Notaufnahme blockieren. Es ist eine Frage zwischen Anspruchshaltung und zwischen dem, was finanzierbar ist, beziehungsweise gewünscht finanzierbar ist. Das ist zumindest meine Haltung dabei. Wenn mir jemand sagen würde, okay Kai, deine Gesundheitsversorgung hinsichtlich von Krankheiten, Krankenhaus ist abgedeckt oder abgebildet durch einen so und so hohen Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeitragssatz, dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn das so ist, dann ist mir das so wichtig und dann mache ich das. Mhm. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, also ich sage bewusst Gefühl, dass jeder denkt, ach, das ist doch eh alles für Umme, das ist doch alles abgebildet da drin. Nein, es ist eben nicht alles abgebildet da drin. Ne? Und wer glaubt, dass man durch ein Anwerbeabkommen, wie es schon seinerzeit in 60er Jahren war, dass man sagt, oh Gott, dann holen wir uns halt türkische Landsleute, syrische Landsleute, mexikanische, philippinische, dann gibt die sind ja nicht, wir schnippen ja nicht mit den Fingern, wir haben es ja jetzt den Medien auch öfters nachvollziehen können, dass irgendwelche Minister oder Beauftragte sonst wohin gefahren sind, um Anwerbeabkommen für Pflegeberufe. Ja, die schreiben doch nicht alle Hurra, nur weil ein deutscher Minister mal sagt, wir brauchen mal ein paar Krankenschwestern. Die Zeiten sind doch vorbei. Außerdem gebe ich nur der internationalen Solidarität geschuldet auch mal den Hinweis, es kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass wir 5000 gut qualifizierte philippinische Krankenschwestern abwerben und auf den Philippinen im schlimmsten Fall der Pflegenotstand ausbricht. das kommt ja auch noch dazu. Also so ganz so einfach ist es nicht. Das ist ein sehr langwieriges Unterfangen, das über Jahre verschlafen wird und nicht richtig angegangen wird. Natürlich gibt es immer diese Situation, dass man sagt, ja, wenn die Krankenversicherungsbeiträge steigen, dann leidet die deutsche Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt. Und jetzt bin ich mal Barscher, sage ich, ja Gott, nu, das da kann ich mir doch einen Arsch mit abputzen, wenn ich hier keine Pflegequalität mehr habe oder wenn ich hier einen Pflegenotstand habe. Was nützt mir denn die internationale Wettbewerbsfähigkeit, wenn 100.000 Leute, die in die Windel scheißen und einen Dekubitus am Arsch haben, auf einen Kurzzeitpflegeplatz warten müssen. Ist ja toll für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, ne? Aber man muss einfach betrachten, was ist uns denn wichtig? Auf was sind wir bereit zu verzichten? Dass es alles möglich ist, das geht nicht, ne? Also wie es mein Volkswirtschaftsprofessor gesagt hat, Nutzinger, wenn ihr 20 Mark habt, könnt ihr entweder eine Kiste Bier kaufen oder zwei Flaschen Korn. Beides geht nicht. Es hat seinen Preis und das muss auch der Gesellschaft klar sein, wie so in vielen Bereichen. Und das ist nicht klar den Leuten.
So, und genau das war jetzt leider der Moment, an dem aus technischen Gründen auf Seiten des Kai das Gespräch leider abgebrochen ist. Das heißt also mit anderen Worten, alles, was wir danach noch erzählt haben, haben wir leider erzählt, aber wir haben es nicht aufgenommen. Aber ich glaube, 1,5 Stunden, das ist schon mal eine Ecke. Also, wir werden natürlich das Gespräch im Juli fortsetzen. Wir haben auch schon einen neuen Termin gemacht. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, alle beide, der Kai und ich. Und fürs dabei sein. Und ja, im Juli geht's dann weiter. Gin und Lemon, der Podcast.